Hallo, hier ist wieder die Kulturkritik München in Radio Lora, wie jeden zweiten Freitag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Am Mikrofon spricht Wolfram Freundschuh. Heute haben wir uns das Thema die deutsche Depression vorgenommen, das zurzeit besonders medienwirksam behandelt wird. Wir wollen herausfinden, um was es sich dabei überhaupt handelt. Eine ökonomische Depression kann es ja eigentlich nicht sein. Von einer solchen spricht man, wenn die Wirtschaftskreisläufe zusammenbrechen und das Investitionsvermögen keinen Arbeitsprozess mehr in Gang setzen kann und sich durch Untätigkeit entwertet. Davon kann aber heute nicht die Rede sein, wo ihm doch jetzt die ganze Welt zur Verfügung steht. Die Finanz- und Aktienmärkte verzeichnen regen Verkehr und Gewinne. In vielen Branchen füllen sich die Auftragsbücher wieder und Deutschland bleibt weiterhin Exportweltmeister. Dem Kapital geht es also nicht schlecht und die Prognosen für dieses Jahr sind gut. Schlecht geht es eher den Menschen in Deutschland und auch anderswo. Für sie sind die Aussichten weniger günstig, im Ausland oft schlimmer noch als in Deutschland selbst. Aber auch die deutschen Haushalte sind im Westen zu 20% und im Osten zu 40% von Arbeitslosigkeit betroffen. Eine reale Arbeitslosigkeit von 9,1 Millionen, wie sie der Sachverständigenrat ermittelt hat, bedroht tendenziell fast jeden, weil auch niemand mehr sicher sein kann, wie lange die Unternehmungen des Mittelstands, die 80% der Arbeitsplätze stellen, gegen das internationale Kapital noch durchhalten. Jedenfalls gibt es auf absehbare Zeit keine Besserung, weil der Binnenmarkt wirtschaftlich nur mehr als Zulieferer des internationalen Markts funktioniert und durch ihn bestimmt ist. Die Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter in China, Brasilien, Indien oder Korea oder sonst wo bestimmen den Wert der deutschen Arbeit ebenso wie zugleich auch die immer noch rasant anwachsende Technologisierung einen wachsenden Teil der Arbeitskräfte überflüssig macht. Die Gelehrten von links bis rechts, also bis hin zu Professor Sinn, kennen nur eine Feststellung. Wenn wir so weitermachen wie bisher, bricht das ganze System zusammen. Das eröffnet sowohl Untergangsstimmung wie auch neue Perspektiven, je nachdem, wie man die Gegenwart und das kapitalistische System begreift. Wie es die politische Klasse hierzulande und mit ihr der deutsche Staat versteht, das hat aufs deutlichste Hartz IV gezeigt. Obwohl inzwischen auch öffentlich begriffen wird, dass dieses Konzept ein wirtschaftlicher Flop war, der finanziell nichts einbrachte, wie er sollte, sondern stattdessen mehr Geld verbraucht hat, als er einbringen konnte, taugen die Hartz-Gesetze doch gut zur allgemeinen Volkserziehung durch Existenzbedrohung seitens des Staats. Wer über ein halbes Jahr arbeitslos ist, wird in die Armut getrieben. Obwohl er viele Jahre seine Sozialversicherung bezahlt hat, muss er dann sein Vermögen aufrechnen und hat nur noch Anspruch auf Sozialhilfe, wenn dieses zu Ende geht. Und diese ist so gering wie irgend möglich. Man könnte meinen, das alles sei genug, um sich der Staatspädagogik entgegenzustellen. Der Staat selbst versagt doch in seiner Funktion für die Bevölkerung und es ist offensichtlich, dass die Politik nicht mehr weiß, wie sie die Probleme des Landes beheben können soll. Die Sozialleistungen schrumpfen, die Infrastruktur wird immer weiter privatisiert, von der Rente nach bisherigen Bedingungen lässt sich nicht mehr viel erwarten und das Gesundheitswesen hängt selbst am Tropf. Selbst der Verkauf von Autobahnen und Gefängnissen an Privatunternehmungen steht zur Diskussion. Gegeben wird nicht mehr viel, wohl aber genommen und gefordert. Nicht nur geldmäßig, auch wenn die Taschen leer sind, wird Arbeitskraft abverlangt, um das sogenannte Sozialsystem zu entlasten und Verschuldung zu decken. Vor allem die Ärmsten, die Hartz-IV-Empfänger und die Alten werden nachhaltig zur Arbeit verpflichtet. Ein-Euro-Jobs und Ruhestandsverkürzungen auf ein Arbeitsalter bis 67 Jahre greifen tief in das soziale Grundgefühl der Menschen. Das drängt jeden zurück und zerstört Zukunftshoffnungen, besonders auch die der Jungen. Die Kinder wachsen schon zu 25% unter ärmlichsten Bedingungen auf und dieser Anteil wächst weiterhin stetig. Die Jugendarbeitslosigkeit auch. Von den Arbeitssuchenden muss inzwischen jeder Job, egal wozu ein Mensch ausgebildet ist und wo er wohnt, akzeptiert werden. Das macht nicht mehr viel Spaß. Die Menschen wirken motivlos, ausgelaugt und überfordert, egal ob sie nun Arbeit haben oder nicht. Das schließlich gab auch der kulturpolitischen Elite einiges zu bedenken. Was nutzt es, wenn sie die Leute am Bildschirm nur unterhält und Lebenslöcher durch Unterhaltung stopft? Nein, man will jetzt auch mal was richtig Gutes tun, will sie ermuntern, dass sie rauskommen aus ihrer Perspektivlosigkeit, aus ihrem depressiven Verhalten. Es gibt nämlich eine Perspektive, meinen sie, und haben deshalb wieder einmal eine inzwischen fast legendäre Position aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts unter die Leute gebracht, mit der wahrlich erfrischenden Message: Du bist Deutschland, auf dich kommt es an, wie es weitergeht. Der Tagesthemenchef Ulrich Wickert formuliert das so:
Wenn wir uns mit unserem Land identifizieren, dann können wir uns ja auch dafür engagieren, dass eine ganze Reihe von Dingen, die vielleicht sich in den Köpfen festgesetzt haben, dass es uns schlecht gehen würde und weiß was, dass wir das mal vielleicht ein bisschen aus den Köpfen rauskriegen, dass wir sagen, meine Güte, so engagieren wir uns da mal. Es geht uns eigentlich sehr viel besser als vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt. Und das muss man den Leuten vielleicht mal ein bisschen sagen, weil Deutschland oder die Deutschen sich zum großen Teil in einer, ja, ich würde sagen, in einer Psychose befinden, in der sie immer meinen, es geht immer alles schlechter und alles schrecklicher und es gäbe keine Zukunft.
Und so haben sich dann einige Medien- und Werbeleute zusammengesetzt und ein Projekt im Wert von 30 Millionen Euro gestartet. Und das ging dann richtig an die Leute ran.
Du bist das Wunder von Deutschland.
Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen.
Der Windstoß, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird, entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume.
Genauso wie sich ein Lufthauch zu einem Sturm entwickelt,
kann deine Tat wirken.
Unrealistisch, sagst du? Und warum feuerst du dann deine Mannschaft im Stadion an, wenn deine Stimme so unwichtig ist?
Wieso schwenkst du Fahnen, während Schumacher seine Runden dreht?
Du kennst die Antwort.
Weil aus deiner Flagge viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor.
Du bist von allem ein Teil.
Und alles ist ein Teil von dir.
Du bist Deutschland!
Dein Wille ist wie Feuer unterm Hintern.
Er lässt deinen Lieblingsstürmer schneller laufen
und Schumi schneller fahren.
Egal, wo du arbeitest.
Egal, welche Position du hast. Du hältst den Laden zusammen.
Du bist der Laden.
Du bist Deutschland.
Unsere Zeit. Schmeckt nicht nach Zuckerwatte.
Das will auch niemand behaupten. Mag sein, du stehst mit dem Rücken zur Wand.
Oder mit dem Gesicht vor einer Mauer.
Aber einmal haben wir schon gemeinsam eine Mauer niedergerissen.
Deutschland hat genug Hände,
um sie einander zu reichen und anzupacken.
Wir sind 82 Millionen.
Mach mal die Hände, Schmutz.
Du bist die Hand. Du bist 82 Millionen.
Du bist Deutschland.
Also wie wär's, wenn du dich mal wieder selbst anfeuerst?
Gib nicht nur auf der Autobahn Gas.
Geh runter von der Bremse!
Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Deutschlandbahn.
Frage dich nicht, was die anderen für dich tun.
Du bist die anderen. Du bist Deutschland.
Behandle dein Land doch einfach wie einen guten Freund.
Meckere nicht über ihn, sondern biete ihm deine Hilfe an.
Bring die beste Leistung, zu der du fähig bist.
Und wenn du damit fertig bist, übertriff dich selbst.
Schlage mit deinen Flügeln
und reiß Bäume aus.
Du bist die Flügel.
Du bist der Baum.
Du bist Deutschland.
Tja, das geht ganz schön zur Sache. Da kann man nicht mehr so einfach zur Entspannung vom Alltagsfrust im Sessel bleiben. Irgendwie sind jetzt wir dran. Bei unserem letzten Themenabend haben wir darüber in der Kulturkritik München diskutiert. Ihr könnt jetzt mal reinhören, auf was wir da so alles gekommen sind. Anschließend werden wir auf das eigentliche Thema, die deutsche Depression, in diesem Zusammenhang zurückkommen. Fangen wir also erst damit an, wie Jonas die Botschaft dieser Kampagne interpretiert hat.
Eine totale Ich-Bezogenheit. Nach dem Motto, jeder, und zwar wirklich jeder, kann was schaffen, wenn er nur richtig will. Und wenn jemand jetzt irgendwas nicht schafft, dann ist er der Versager, weil er nicht richtig will. Also er kann übertrieben, also doch, er kann meiner Meinung nach schon dafür zur Verantwortung gezogen werden, weil er sich scheinbar nicht richtig reingehängt hat. Und da sträuben sich mir wirklich die Haare, weil es gibt einfach bestimmte Lebenssituationen und auch bestimmte Fälle, wo man sich, glaube ich, auf den Kopf stellen könnte. Man hat einfach keine Chance. Ich meine, wenn man nun mal arbeitslos ist, da gibt es bestimmt Leute, die wollen wirklich arbeiten, die schreiben, keine Ahnung, 500 Bewerbungen und kriegen trotzdem nichts. Und dann zu sagen, ja, wenn du nur wirklich willst, wenn du dich nur richtig anstrengst, dann kriegst du auch was. Das ist ja wirklich sowas von zynisch, da weiß man nicht mehr, was man zu sagen soll.
Ja, aber es geht ja nicht nur um die Arbeitslosen oder sonst irgendwie Unterprivilegierten. In den Zuschriften zum Beispiel waren etliche dabei, auch junge Leute. Die haben geschrieben, ich bin hervorragend ausgebildet, ich habe meine Examina mit Auszeichnung bestanden, ich spreche mehrere Sprachen, ich war im Ausland, eine Journalistin zum Beispiel, ich habe mich schon 100-mal beworben und ich werde nicht genommen. Also sie hat etliche 10 Praktika sowas gemacht und überhaupt ist mir aufgefallen, dass ich doch, das finde ich dann das Gute an dieser Kampagne, dass das ein totaler Schuss nach hinten offensichtlich geworden ist, denn sich viele Leute distanzieren sich davon und rücken die Realität zurecht, indem sie ihre eigene Wirklichkeit beschreiben und sagen, also wir gehören keineswegs zu diesen Unterprivilegierten, sondern wir sind eigentlich zu denen, gehören eigentlich zu denjenigen, die ihr gerne so als Elite dann immer bezeichnet, und wir haben aber auch keine Chance.
Ich würde mal sagen, was allgemein jetzt dabei rausgekommen ist, ist, dass die Kampagne zeigt, dass es um eine Entwertung des realen Lebens der Menschen geht. Und diese Entwertung wird von Leuten betrieben, die eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, mehr zur Elite zählen, die sich in der Lage fühlen, den Leuten praktisch vorzuhalten, dass sie irgendwie ein bisschen anders sein müssen, also die so psychologisieren und damit eigentlich das ganze Phänomen, was man so beobachten kann, entwirklichen. Das ist schlicht und einfach eine Verleugnung von Wirklichkeit, ja. wo die einzelnen Menschen protestieren müssen. Das kann man sich ja nicht gefallen lassen. Wenn du es genauer verfolgst, also gibt ja jetzt auch so viele Filme im Fernsehen über die Messis und was heute die Arten von Depressionen sind, wie das denen da ergeht, ja, dass sie praktisch in ihrem eigenen Sumpf nicht mehr rauskommen und das auch so erleben, dass sie selber als Einzelmenschen, die jetzt 2 bis 3 Jahre langzeitarbeitslos sind, einfach keine Lust mehr haben, irgendwas zu machen, weil sich alles nur noch als Nachteil gegen sie wendet. Je mehr sie sich irgendwie verheddern, desto mehr kommen sie in ihren Müllteil und wollen noch die Sachen bewahren, können nichts wegschmeißen. Also ganz typische Psychoprobleme, die werden ja damit sozusagen verabsolutiert, dass man sagt, es gibt eigentlich eine Schicht, die wird vor die Frage gestellt, willst du oder willst du nicht? Willst du dich jetzt zusammenreißen oder willst du sozusagen zu einem reinen Unkostenfaktor werden? Und das ist, glaube ich, das, was jetzt nicht diesen Medienleuten so im Kopf steht, aber was sich ganz gut mit den sonstigen Kampagnen trifft oder mit den Gedanken, die zum Beispiel der Professor Sinn so vorführt. Ne? Der hat vorgestern oder was im Fernsehen da so aufgerechnet, jeder Mensch kostet, bis er sozusagen arbeitsfähig ist, 77.000 Euro. Und das ist eigentlich ein gutes Geschäft, weil er bringt mehr letztlich für die Gesellschaft, wenn er gesund ist. Mhm. Das heißt, wenn er nicht gesund ist, dann kostet er. Und allein diese sublime Einführung, also mich hat das ziemlich erinnert an die Nazi-Geschichten, wo die psychisch kranke und erbfehlerhafte Menschen aufgerechnet haben, was die dem Staat kosten. Ja? Dass man also jetzt schon Zahlen vorlegt, 77.000 Euro kostet ein Mensch, bis er sozusagen arbeitsfähig ist. Also ungeheuer.
Ja, aber das passt doch zur ganzen Rhetorik vom Humankapital und von der Ressource Mensch. Also diese ganze Wirtschaftssprache, wie die mit dem Menschen umgeht, also wie sie ihn bezeichnet, ist ganz verachtend.
Ja, aber ich will jetzt nicht einen Vergleich so mit den Nazis unbedingt durchziehen, aber es ist genau dasselbe Logik, die damals von den Nazis richtig massiv reingebracht worden ist, die also auch mit der Euthanasie geendet hat. Nicht, dass das jetzt ansteht, das will ich ja nicht behaupten, das wird alles ganz anders werden.
Aber das war nicht, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das war nicht, weil die haben den Kostenfaktor nicht deswegen ins Feld geführt, weil die jetzt wirtschaftlich nicht nutzbar sind, sondern das wurde als menschlich krank, also vom genetischen Erbgut her oder wie das heißt. Von daher wurde das diskriminiert, nicht vom Kostenfaktor.
Nee, Moment, das sind 2 Schritte. Also es gibt bei der ganzen Entwicklung sowas wie eine ökonomische Entwicklung, wo man konstatieren kann, dass der Staat nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben, die Reproduktion der Bevölkerung zu erwirtschaften. Das ist eine ökonomische Situation, in der wir jetzt auch sind. Das ist sozusagen das Äquivalent zu dem, was damals war. Und in dieser Situation werden praktisch alle zu Rechenfaktoren. Da rechnet man, was sind die Alten, was kostet die Erziehung, warum haben wir für die Bildung nicht genügend Geld und so weiter. Da rechnet der Staat wirklich ganz bewusst zusammen, wie können wir irgendwie in allem knapper werden. Das sieht man am Gesundheitssystem und was wir alles jetzt erleben an Streichungen. Das sind alles Sachen, die sind ganz real da. Und dann kommen solche Ökonomen, der Professor Sinn ist ein Ökonom, ein Nationalökonom, die kommen dann und stellen diese Rechnung vor. Die haben keinerlei rassistisches Denken im Kopf. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist bis dahin eine ganz normale Denkweise, wie halt Statistik und sowas anwendbar ist. Und dann kommt erst das, was du jetzt sagst mit dem Rassismus. Das entsteht nämlich erst, wenn sozusagen eine psychische Komponente dazukommt. Also wenn man sozusagen den Menschenwert psychisch nimmt und sagt, was ist Gesundheit? Bis dahin war Gesundheit eine Geldfrage, an dem kann man es auch gut zeigen. Ja? Die Nazis haben Plakate gemacht, da waren Reichsmark da gestanden nebeneinander und da hast du gesehen, also ein psychisch Kranker, der kostet 8-mal so viel wie ein Gesunder. Und dieser Dreh zum Heilsgedanken oder zum Gesundheitsgedanken, zur psychischen Gesundheit oder dass alle Volkssport machen sollen oder dass der Volkskörper gestellt werden soll oder sowas, das ist alles dann sowas wie eine psychische Reaktion auf diese wirtschaftliche Notsituation, die damals genauso da war. Mich wird schon nochmal so der Zusammenhang zum Psychologischen, wie der funktioniert, also warum das die Leute tatsächlich anspricht, warum es viele Leute gibt, die das bewundern und nicht auf die Barrikaden gehen und nicht meckern, weil es ist ja eine Unverschämtheit, wenn man plötzlich als Staatsbürger, so wie sich die Leute verstehen sollten, sind sie ja Subjekte der Gesellschaft, sind sie ja Träger von dem Ganzen. Und jetzt wird ihnen praktisch vom Staat vorgerechnet, du hast zwar ganz schön deine Sozialbeiträge gezahlt, das ist mir aber jetzt plötzlich ziemlich wurscht. Du musst damit rechnen, dass alles knapper wird, egal was du getan und gezahlt hast. Du hast 40 Jahre gearbeitet, das ist mir völlig wurscht. Also da muss ja jetzt ein anderer Schritt rein, dass die Leute sich das gefallen lassen. Dass sie sagen können, ich muss auch auf der Seite stehen, dass wir fürs Ganze irgendwie was taugen müssen, dass wir das Ganze behelfen müssen, dass wir alles tun müssen, damit das Ganze, also sprich das Nationale, das Deutsche oder Deutschland als ein Wir, als ein fiktives Wir, dass das plötzlich so rum auftritt.
Dann ist es so hübsch abstrakt, also das Kapital ist dann derjenige, was seine Krise hat, und dabei stimmt das aber gar nicht, denn hinterm Kapital sind ja Leute.
Ja, die Politik behauptet, dahinter stehen eigentlich wir. Die sagen, wenn es dem Kapital gut geht, dann geht es uns gut. Ob es mit den Arbeitsplätzen so konkret, haut das nicht hin, aber der Petzold hat ausdrücklich gesagt, man muss die Starken stärken. Das heißt, es geht darum, dass das, was von politischer Seite als Kraft, als Produktivkraft aufgefasst wird, dass das gestärkt werden muss und wir dann sozusagen alle im Schlepptau irgendwann was davon haben. Das ist sozusagen die Auffassung der Politik. Merkel hat da auch das so formuliert, wir sind nun mal ein Hochlohnland, wir müssen also auch fester arbeiten und hinlangen. Und die Leute, die einen Job haben, die müssen das auch bringen. Die kriegen dafür auch viel Geld. Aber das viele Geld kriegen sie nur, weil unser Kapital eben Exportweltmeister ist und so weiter, also weil wir gut produzieren.
Diese Situation hat der kleine Mann schon sehr weit verinnerlicht, nämlich schon 10 Jahre. Er ist am Arbeitsplatz und beobachtet, wie Firmen zumachen, wie seine Kollegen entlassen werden und wie er selber wackelt. So, und das haben die Leute, also die Arbeitnehmer und auch selbst der Mittelstand, hat das im Bauch drin. Bloß die fertige Analyse fehlt. Und es darf auch niemand sagen, das ist scheinbar Gebot der Stunde, dass wir sagen, das System ist am Ende. Weil im Moment zeichnet es sich ab, dass die deutsche Industrie nicht mehr konkurrenzfähig ist im Weltmaßstab. Und es bleibt so.
So. Damit wollen wir erstmal eine kleine Pause machen mit Musik aus dem Album Heinrich Heine, Jazz und Lyrik mit dem Sprecher Gerd Westphal und dem Attila Zoller Quartett. Zumindest sich selbst fanden die Werbe- und Medienleute bei ihrer Aktion Du bist Deutschland gut. Das zeigen ihre Selbstbegründungen. Aber das ganze Gehabe dieser Kampagne zeugt nicht nur von ihrer grenzenlosen Überheblichkeit, sondern auch von einer Wirklichkeit, die nicht zu übersehen ist. Die Lage der Menschen in Deutschland hat zu einer ungeheuren Lähmung geführt, die weit über die politische und ökonomische Situation hinausgreift. Das frühere Lebensbild der Spaßgesellschaft war wie über Nacht verflogen und die unendliche Geschichte, die sie in Aussicht gestellt hatte, war schlagartig weg wie eine Fata Morgana. Man hätte es natürlich lieber so gesehen, dass es die Terroristen gewesen seien, die das spaßige Glück vertrieben hätten, aber damit ist man nicht sehr weit gekommen. Es war zunehmend deutlich geworden, dass das bisherige durchschnittliche Verständnis und Wissen von Gesellschaft, Kultur und Ökonomie nicht mehr hinreichte, um die Prozesse in den Griff zu bekommen, die über alles in der Welt und im Land hereingebrochen war, was mit dem Leben der Menschen zu tun hatte. Die Ohnmacht der Abhängigen blieb nicht mehr nur privat, sie zeigte sich auch als Ohnmacht der ganzen geschichtlichen Lage in Europa. Die Spekulation, dass eine Kapitalentwicklung immer auch die Menschen quasi im Schlepptau mitentwickelt, war ziemlich total zerbrochen. Das Kapital wendet sich immer offener gegen jede Entwicklung von Mensch und Natur und mit ihm werden auch die Politiker immer deutlichere Charaktermasken der Notwendigkeiten des kapitalistischen Sachzwangs. Sie setzen auf die Elite, die sich als Wissens- und Machtträger in den Vordergrund drängt, verbreiten die Privatmeinungen von einzelnen Vertretern neoliberaler Utopien wie die von Hartz und Kirchhoff als Glaubenssätze und verlieren die praktischen Notwendigkeiten des Lebens und Überlebens gänzlich aus den Augen. Aber die Positionen des Neoliberalismus zeigen sich immer auch schnell obsolet, wenn es um ihre konkrete Anwendbarkeit geht. Hartz und Kirchhoff waren schon nach wenigen Monaten von der Wirklichkeit überholt. Im Grunde heißt das gängige Konzept nur noch Augen zu und durch. Das aber überfordert jeden, der bisher an eine Problemlösungsordnung geglaubt hatte, die von unten nach oben verläuft und in den politischen Entscheidungsgremien endet, in jedem Fall dort zu einem sinnvollen, wenn auch umstrittenen Entschluss kommt. Aber dort entschließt sich nichts mehr und niemand mehr wirklich. Es scheint eher so, als dass man dort lieber das Problem verschließt, als es zu lösen, dass man dort also weiß, dass man innerhalb der Möglichkeiten des kapitalistischen Systems es nicht mehr lösen kann. Das Problem nämlich ist der Widerspruch, dass die Technologie, welche Arbeit zum großen Teil erübrigt, als Wertmasse des Kapitals Arbeit und Konsum massenhaft nötig hat, um sich zu rentieren. Es ist ein unlösbarer Widerspruch des kapitalistischen Systems und der ist der eigentliche Kern der deutschen wie der internationalen Depression. Gegenüber den Notwendigkeiten der Geschichte, den kapitalistischen Widersinn aufzulösen und den Reichtum an Technologie und Vermögen an die Menschen zu übereignen, die sie hervorgebracht haben, scheinen die Menschen selbst überfordert. Es ist ein Zustand der Verwirrung, der alles bedrängt. Und darin wollten sich eben mal ein paar Kulturprotagonisten hervortun und wohlmeinende Appelle an die Bevölkerung richten. Gutmenschen wissen eben selten, dass sie nur gut sein wollen, um gute Gefühle zu haben. Und so verkennen sie gänzlich die Überheblichkeit ihrer eigenen Position über die wirklichen Verhältnisse. Vor allem erkennen sie die Untätigkeit der Menschen nicht als überlebensnotwendige Selbstverweigerung, die nötig ist, um sich den Antreibern und Verwertern zu entziehen. Die Überheblichkeit hat Methode. Sie vermittelt sich als Bewertung der Lage, der Situation der Menschen und konfrontiert sie mit dem Anspruch, sich der Bewertung zu beugen und danach zu handeln. Wir haben in unserer Diskussion die hintergründige Intention des Deutschlandspots herausgearbeitet und die Methode besprochen, mit welcher der Anspruch vermittelt wird, Aktivität für Deutschland zu zeigen. Das Versprechen heißt zunächst mal Forrest Gump, der Titelheld eines Films, dessen Musik der Kampagne unterlegt ist.
Nochmal zu dem Forrest Gump Soundtrack. Ich glaube, das ist ein Film, den wirklich jeder gesehen hat. Und das ist nun mal teilweise ein trauriger Film, auf jeden Fall ein sehr emotionaler Film, der bei jedem irgendwas anrührt. Und deshalb ist der Soundtrack auch so sehr gut gewählt, weil ich viele kenne, die die Kampagne absolut ätzend finden, aber sagen, aber wenigstens läuft die Musik mal wieder, die ist doch schön.
Ja, aber die Musik allein, ist doch gekoppelt an den Inhalt von
dem Film. Natürlich, natürlich. Ja. Und allein dadurch, wenn jemand so instinktiv sagt, oh, schöne Musik, ist er schon voreingenommen zu dem, was dann eigentlich kommt, und zwar positiv. Selbst wenn er die Kampagne an sich verabscheut, hat er gewisse positive Assoziationen damit.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, worum es da geht bei dem Forrest Gump? Das ist doch ein junger Mann, der irgendwie dann...
Das ist ein junger Mann, der an sich eigentlich sehr wenig Chancen hat, weil er ja auch, er ist ja, glaube ich, ein Stück weit behindert, ne? Und er ist sehr stark unterbelichtet. Er wird immer von, ja, er sagt immer, seine Mutter guckt nach allem und so weiter. Und ist aber, läuft auf die Richtung raus, jeder kann alles schaffen. Mhm. So, ja, wobei, ja, doch, ist sehr, sehr positiv in die Zukunft gerichtet. Also mir fällt zum Beispiel ein, es gibt so eine Szene, da meint er, also Tom Hanks spielt ihn ja, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was kommt, aber allein durch die Benutzung vom Wort Pralinenschachtel wird suggeriert, es wird schon immer alles gut werden, es wird schon immer alles positiv. Und auch dieser super Blödmann, den er da ja eigentlich spielt, der geht durch die Armee durch und spielt eine Weile Football und was weiß ich. Und zum Schluss ist er Präsident der Vereinigten Staaten, obwohl der eigentlich gar nichts drauf hat, der Kerl. Ja, suggeriert es, glaube ich, wirklich so, der letzte Depp kann alles schaffen.
Ja.
Und so, wenn er nur richtig will. Das ist der zweite Halbsatz, den ich total wichtig finde.
Eine Aufforderung hat nur dann Erfolg, wenn sie die Menschen an ihrem eigenen Interessen packt und sie einbezieht. Von daher bleibt die Frage, was hat die Kampagne wirklich von der deutschen Depression aufgegriffen und was macht sie damit?
Frag doch mal andersrum, was sind die Botschaften, worauf läuft das hinaus?
Das ist besser.
Was wollen die denn, dass wir machen? Was bezweckt die? Und da zeichnet sich ja schon so ein bisschen was ab. Also die einen sollen initiativ werden, sich selbstständig machen, egal wie die Verhältnisse sind. Die anderen sollen Lohnzurückhaltung üben, sag ich mal, wird ja immer wieder gesagt. Und im Übrigen hat man sich so einzurichten, dass man vom Staat nicht mehr allzu viel erwartet. Also in Sachen, schau, dass deine Rente, dass du dich privat versicherst und Kranken privat und so weiter. Das sind so die Rezepte, die gelten. Viel mehr weiß ich nicht. Viel mehr kommt nicht rüber.
Also ich glaube, es geht da um einen ganz sublimen Appell, der eben nicht darauf zielt, dass du wirklich mehr machen sollst und mehr tun sollst. Das ist nur vorgegeben. Also es geht darum, dass man eigentlich stillhält, dass man, das ist so ähnlich wie der Kennedy-Spruch, schau nicht, was dein Land für dich tut, schau, was du für dein Land tun kannst. Oder jetzt mal ein bisschen extremer gesagt, wenn du schon nichts tun kannst, dann halt wenigstens die Klappe, ja. Das heißt also, mal an die Gewerkschaften gewendet, heißt es auch jetzt, was sollen diese ganzen Proteste oder an die Hartz-IV-Empfänger, was sollen das alles? Ihr müsst auch mal sehen, dass das Ganze nur funktioniert, wenn ihr auch irgendwie mitmacht. Und sei es nur das Anerkennen von dem, was ist. Das heißt also, letztlich ist der Appell sowas wie ein Appell, diese Zustände, wie sie sind, so anzuerkennen, dass man nicht sozusagen das noch in den Protest oder in der Kritik hineinschleift, sondern einfach sagt, gut, das Leben ist nun mal so, jetzt müssen wir uns zusammenraufen und jetzt müssen wir irgendwie das bringen.
Also zu dieser Systemunterwerfung kann man eigentlich nur sagen, dass es funktioniert. Also vorgestern kamen die neuen Zahlen raus, der Krankenstand in Deutschland ist so nieder wie noch nie. Die durchschnittliche Fehlzeit auf einem Arbeitsplatz liegt inzwischen bei 11 Tagen. So gering war sie noch nie, seit es diese Statistik gibt. Das heißt, die Leute trauen es sich nicht mehr auszufallen. Es geht nur noch ums Funktionieren, wenn man es so will. Und in dem Sinn funktioniert das System wunderbar. Und das ist für mich das Gefährliche an der Kampagne, weil es ist einerseits ein Appell an Individualismus. Wir sind so selbstständig, wir können uns entfalten. Wenn wir eine Idee haben, sollen wir die nur einbringen. Und auf der anderen Seite wird völlig verschwiegen, dass eigentlich das System selber gar nicht mehr hinterfragt wird, sondern eigentlich geht es nur noch darum, dieses System irgendwie zu halten und aufrechtzuerhalten. Und das ist letztendlich ein Angstklima, das da verbreitet wird.
Ja, ich glaube, dass da auch sowas vermittelt wird wie ein Wertproblem. oder weshalb man da auch auf das Gefühl hingeht, das ist ja eigentlich so, dass vermittelt wird, jeder kostet etwas und er muss das auch bringen, was er kostet. Und der Staat ist sozusagen ein Konglomerat von Unkosten, der gerettet werden muss von den Leuten, die was kosten. Das heißt also, es gibt eine Beziehung, die auch der Professor Sinn da ganz offen formuliert hat, so und so viel kostet die ein Mensch, bis er großgezogen ist. Und wenn er das nicht bringt, dann ist er nicht das wert, was er für die Wirtschaft sein muss. Also das ist eigentlich ein ziemlich brutaler Gedanke, in dem dann vermittelt wird, wenn ihr jetzt auch noch durchhängt und Ansprüche stellt und dahin sumpft, dann seid ihr eigentlich nur noch minderwertig. Ihr seid die Leute, die jetzt sich nicht rentieren. Oder wie dann dieses Plakat von den Amis, ne? I want you. Du bist dran, du musst was machen, sonst bist du nicht ein gleichwertiger Bürger. Das heißt also, es ist so ein Appell, die Situation auszuhalten, durchzuhalten und irgendwas draus machen, dass jeder halt eigentlich letztlich seine Forderungen auf unterstes Niveau bringt. Und das sieht man jetzt an dem, was der Jonas gesagt hat über den Krankenstand, dass die Leute tatsächlich das übernehmen, das stimmt, dass jeder sozusagen in dem Bewusstsein lebt, ich muss meinen Teil dazu beitragen. Und das heißt ja auf gut Deutsch nur, ich muss ruhig sein. Ich habe jetzt keine Rechte zu fordern oder es ist ja auch irgendwie, es wäre jetzt quasi in dieser Stimmung verrückt, auch noch aufzutreten und Forderungen zu stellen. Und selbst wenn es keine Arbeit mehr gibt, wir hören uns an, dass wir mehr arbeiten müssen, das ist dann eigentlich eine völlig widersinnige Situation, die nur dem geschuldet ist, dass die Arbeit Geld bringt, auch wenn sie nicht da ist. Also der Vorschlag zum Beispiel mit den Rentnern, ne, dass die bis 67 noch arbeiten müssen, ist ein völlig widersinniger Vorschlag, weil das heißt, dass 2 Jahre zum Beispiel keine Lehrlinge reingenommen werden. Das Hauptproblem, was wir im Augenblick schon haben, das geht ja voll gegen die Jugend, die dann 2 Jahre lang praktisch keinen Nachwuchs mehr darstellt, sondern die Alten halt noch um so weit, also wenn man das zu Ende denkt. Das heißt, diese ganze ökonomische Situation ist dermaßen irrsinnig, dass diese Psychologisierung eigentlich nur das bringen kann, dass der ganze Irrsinn nicht irgendwie ansteht oder bezweifelt wird oder grundsätzlich diskutiert wird, dass das System überhaupt nicht mehr funktionieren kann, sondern dass es darum geht, dass jeder eben sagt, wir tun nicht genug, wir sind nicht genug da, wir sind nicht genug auf der Matte. Also das ist für mich so der Hintersinn von dem, was jetzt bei diesen Medienleuten so nicht rüberkommt. Also die denken alle so ein bisschen, wenn du den Beckmann oder den Kerner siehst bei seinen Talkshows, da geht es immer um Gemütsbefindlichkeiten. Da wird jeder Politiker und jeder Sportler und alles wird auf seine Erlebnisse in frühester Kindheit abgeklopft. Das hat natürlich einen Unterhaltungswert. Da geht es irgendwie darum, dass man das Einzelne und das Beschränkte so prominent macht, dass jeder sich darin erkennen kann oder umgekehrt den Prominenten dazu benutzt, bis zum Einzelnen vorzukommen, als sowas wie ein Wir-Gefühl zu erzeugen auf so einer kulturellen Ebene. Wir sind alle irgendwie Menschen und wir sehen das über die Talkshows. Da kann jeder nur von seinen Erlebnissen ausgehen und seine Erlebnisse, die bringen, zeigen, dass jeder, der als Mensch da ist, letztlich keine Funktion mehr hat, keine Rolle hat, keine Ökonomie mehr hat, nichts mehr gestalten kann, sondern einfach als private Persönlichkeit so agiert, dass er es überall verbreiten kann, egal wo.
Ja, aber das Wichtige ist ja, dass diese Menschen nicht deshalb im Fernsehen sind, weil sie ihre Menschlichkeit ausbreiten und zeigen, wie ihre Kindheit war, sondern sie sind berühmt oder anerkannt, weil sie scheinbar etwas geleistet haben. Und das ist der Punkt, worauf es für alle rausläuft, dass man nur etwas wert ist, wenn man für die Gesellschaft nützlich ist und etwas leistet. Und
dass der was leistet, zeigt, dass er auch Mensch ist, ja? Also diese Annäherung. Dass diese Annäherung zwischen dem Prominenten und dem Menschsein, dass das sozusagen auf offener Bühne geschieht. Wenn die Uschi Glas über ihren neuen Liebhaber da redet und über ihre Eheprobleme, dann ist wichtig, dass die Uschi Glas, so wie du jetzt gesagt hast, dass die es zu was gebracht hat, dass die ein vorbildlicher Mensch ist, aber zugleich ganz normale Probleme hat, die jeder irgendwie erkennt. Und sozusagen diese Spannung in dieser Sendung ist eigentlich nur, wie kann sich jeder erkennen da drin, obwohl sich sicherlich einer, der Hartz IV kriegt, jetzt nicht da groß erkennen kann, aber der Unterhaltungswert besteht darin, dass diese Probleme durchaus prominent sind. Also der Prominente und die Prominenz der Probleme, die haben sowas wie einen Sog. Die haben also den Sog, du bist wir. Also das ist das, wovon die Medien jetzt auch irgendwie zehren. Ja? Die haben, wenn du diese Kochveranstaltung vom Kerner, wo der Wickert genauso mitkocht wie dann die vier berühmten Fernsehköche und sonst wer, dann ist es einfach nur ein schönes Erlebnis, wo man sich fragen kann, gut, die könnten das ja auch einfach als Kochbuch schreiben oder die Köche, die kochen genug vor. Das kann ja nicht das sein, dass die kochen. Ja? Das Phänomen ist, dass die Prominenz sich versammelt, auf eine ganz joviale Art vorgeführt wird und eigentlich jeder, also dieser, ich weiß jetzt nicht, wie dieser eine Kopf mit den der Koch mit den kurzen Haaren, wie der heißt, aber der ist inzwischen Medienstar, ne? Der ist Medienstar, einfach durch seine Art, wie er sozusagen diese Prominenz vorführt, wie er mit den anderen kann und wie er mit dem Kerner sich da einschungeln kann, und das Ganze, was die da machen, ist eigentlich ein Affentanz, wenn du es vom Informationswert her siehst. Also es geht nicht um die Information. So, jetzt hört ihr erstmal wieder aus dem Album Heinrich Heine Jazz und Lyrik, das Sklavenschiff. Bei der Werbekampagne Du bist Deutschland sind viele erschrocken, die solche Sprüche nicht mehr für möglich gehalten hatten. Aber unmöglich waren sie eigentlich nie. Es ist immer nur eine Frage des Anlasses, wann sie fallen. Offensichtlich fallen sie immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn eine Situation unerträglich wird, wenn irgendwas ganz Großes her muss, um das ganz Kleine weiterhin zu erhalten und auszuhalten. Und je mickriger es ist, desto besser wirkt das Große, das Ganze, das Heil. Es wirkt als eine virtuelle Chance, die keine wirkliche Chance mehr ist, weil es keine wirkliche Lösung mehr gibt. Die Dumpfheit, die nicht als solche erkannt und durch Wissen, Bewusstsein und Erkenntnis gewendet wird, erzeugt Dummheit. Sie wird mit Mythologie gefüllt, welche das ganz Große ausfüllen soll. Scheinwelten werden Wirklichkeit und gelangen an die Macht. Illusionen verkünden das bessere Leben und sie bilden Vorstellungen von der Erlösung, von einem gesunden Ganzen, dem Heil der Menschen und der Welt. Eine dieser Illusionen ist der Glaube an eine politische Einheit, an die Nation, die aus einem kulturellen Zusammenhang der Menschen eine politische Macht werden lassen soll. Es ist die Geburtsstunde des Kulturstaats, der sich als Staat nur noch kulturell begründet, der Staat als Retter des Abendlandes oder der Westkultur oder des Guten oder der wahren Gemeinschaft. Dieser grenzt sich nicht mehr in der politischen Diskussion ab, sondern im Gefühl einer Stutz- und Trutzgemeinschaft gegen das Andersartige, das Fremde, das Feindliche, dem die Rolle des Bösen beigemessen wird. Es bietet nicht nur Projektionsfläche für die Aggressivität, welche unter dem Druck einer schlechten Geschichte sich ausbreitet, sondern auch ganz real die Möglichkeit, die Menschen zu bewerten, zu sortieren, zu belauschen und zu züchtigen. Beides zusammen macht eine reaktionäre Entwicklung aus, und beides zusammen ist der Grund, warum die Abhängigen und Armen an den Lippen der herrschenden Eliten hängen. Und diese haben ihre eigene Rationalität. Sie wollen vor allem die Menschen dahin erziehen, wo sie für sich und die überkommene Gesellschaftsordnung Lösungen sehen. Wie weit sind wir in dieser Entwicklung wieder angelangt? Droht uns wieder ein Kulturstaat, der nichts anderes sein kann als ein Gesinnungsstaat? Die Macher der Kampagne wollen das sicher nicht. Außerdem bewahrt uns auch das Gedächtnis der Geschichte und der relative Wohlstand, in welchem wir trotz allem noch leben. Aber was hat der Appell mit der Nationalität, was hat das Du von Deutschland auf sich? Immerhin steckt auch in der Blindheit für nationale Begriffsbeziehungen eine Verdummung, die schlagartig und aus einer fernen Ecke heraus gefährlich werden kann. Hören wir hierzu weiter die Diskussion in der Kulturkritik München. Also, was uns jetzt bei der Kampagne Du bist Deutschland irgendwie so aufgefallen ist, das war, dass Deutschland als eine Nation wo man sagen kann, das ist ja eigentlich eine Institution, die hat eigentlich wenig mit Gemüt und Seelenzuständen zu tun, das ist eine politische Formation, dass die mit einem Seelenzustand vermengt worden ist, dass wir davor stehen, dass wir es wären, also wir, die Bürger dieses Landes, dass wir es wären, die nicht, die irgendwie depressiv oder zu untätig sind, die in irgendeiner Ecke hocken und keinen Willen haben, nicht wissen, wie es weitergehen soll, und dass wir nicht in die Räder der Geschichte greifen wollen, dass wir nicht was machen wollen. Deshalb dieser Appell, der in der Sendung so durchkommt, komm aus deiner Ecke raus, mach was, tu was, sei was. Wir stehen jetzt davor, dass plötzlich etwas zu einem Gemütsproblem gemacht wird, und dieses Gemütsproblem wird an uns gegeben, nicht mehr an die Politiker, die es eigentlich haben. Jetzt ist diese Situation schon öfters da gewesen in der Geschichte. Es war eigentlich immer die Situation, wenn die Politik und die Ökonomie nicht mehr weiter wussten. 1935 gab es schon mal eine Kampagne, denn du bist Deutschland, hieß die, wo die Nationalsozialisten den Übergang zum Volk gesucht haben, zum Volksgenossen, jeden dahin bringen wollten, dass er verpflichtet ist, für diesen Staat etwas zu tun, der er ja selbst zu repräsentieren hat. Da ging es um Willensbildung. Das heißt, die Politik der Nationalsozialisten haben den Unterschied zwischen Staat und Bürger darin aufgelöst, dass sie jeden zum Staatswillen erklärt haben. Und wer diesen Willen nicht teilt, der ist kein Volksgenosse. Also steckt darin zumindest so etwas wie ein Konzept, dass jeder Einzelne die Macht des Allgemeinen darstellt, und die muss er darstellen von dem, was für das Volk insgesamt nötig ist. Die Umkehr ist ganz einfach. Was für das Volk nötig ist, das muss jeder bringen. Das heißt, jeder Wille ist auch ein Sollen. Und dieser Übergang ist von Hitler systematisch organisiert worden. Heute geht es bestimmt nicht mehr darum, einen Nationalsozialismus in dieser Art zu errichten. Aber auffällig ist, dass der Unterschied zwischen Wille des Staats und Wille des Einzelnen sozusagen über die Brücke des Gemüts und des Nötigen und des, dass jeder irgendwas dazu beitragen kann, du bist Deutschland, du bist der Mensch, den wir brauchen, das heißt, du sollst auch das tun, was wir brauchen, dass das im Augenblick ähnlich läuft. Jetzt ist natürlich gut zu überlegen, was überhaupt diese Geschichte ausmacht. Es ist nicht mehr die Politik, die so auffährt, es sind die Medien, es sind die Leute, die wir täglich im Fernsehen sehen. Alle reden aus dieser einen Ecke her uns an, machen eine Kampagne, in der uns gemacht wird, dass wir eigentlich eine Gemütslage darstellen, die so nicht mehr für den Staat tragbar ist.
Die Frage ist, hat das mit Nationalismus schon zu tun, oder ist das eine Vorstufe, oder geht es da um den Befindlichkeitszustand?
Ja, ich denke um alles zusammen. Ja, also ja. Es geht um ein Deutschlandgefühl letztlich. Also es wird was zusammengefasst, was Mut machen soll. Und das ist etwas, was gar nicht konkret vorkommt. Das hat er ja auch gesagt. Ne? Also die ganzen Ereignisse, die im Einzelnen da benannt worden sind von Reich-Ranitzky und den anderen, die haben ja keinen realen Boden. Das ist ja einfach nur eine Fiktion, dass man auftritt und appelliert an das eigene Engagement. Und das wird verbunden mit Deutschland. Ja. Das ist also eigentlich ein Hereinbringen von Nation auf einer Gefühlsebene. Das heißt, auf einer Ebene, wo der Einzelne praktisch Gefühle bekommen soll, um in etwas Größeres hineingezogen zu werden, als er selbst ist. Und dieses Größere macht die Gänsehaut. Ne? Daher kommt es, macht Deutschland in dir.
Übrigens, eine absolute Lüge ist, es wird ja gar kein Wir-Gefühl, es kann gar kein Wir-Gefühl angesprochen werden, denn auf den Plakaten ist immer nur du, du, du. Also du selber bist gefordert, ein Newton zu werden oder ein Porsche oder ein Michael Schumacher, du, du.
Das ist nur einmal wir. Wir haben gemeinsam eine Mauer niedergerissen, als ob wir sie alle niedergerissen hätten und an beiden Seiten dagestanden wären und dran gerüttelt hätten.
Ja.
Das ist das einzige Mal, also wo das, wir vorkommen.
Ja. Ja, aber also in der Mehrzahl ist es halt du, du, du. Und dann auch dieser größenwahnsinnige Anspruch, also drunter geht es gar nicht mehr, unterhalb dieser Koryphäen, Einstein und wie sie alle heißen. Ne? Also damit, denke ich, wird auch ein, da ist die Latte so hochgehängt, ein ungeheures Minderwertigkeitsgefühl unter Umständen auch nochmal zusätzlich vermittelt. Also Faschismus bedeutet für mich auch, dass das, was schwach ist, schwach in Anführungszeichen, dass das muss ausgemerzt werden. Dass nur lebensfähig ist, was stark ist und sich durchsetzen kann. Das ist für mich der Gedanke, der dem Faschismus innewohnt. Stimmt
ja,
das?
Ja,
ja.
Ja, Sozialdarwinismus.
Ja, und insofern denke ich, kann man ja heute auch, weil du das vorhin in Frage gestellt hast, ob du das jetzt Faschismus nennen möchtest, finde ich das schon, denn das ist ja die Ideologie, die heute auch sehr stark propagiert wird in allen. Also auch die Politiker sprechen davon oder Wirtschaftsleute oder wer auch immer. Also erstmal die Elitenbildung und dann nur das Beste. Ne? Das ist ja auch in dieser Deutschlandkampagne drin gewesen, mit diesem ganzen Riesenanspruch. Also irgendwie, es ist ja nicht von Handwerkern die Rede. Also mach einen Schuhladen auf oder wie sieht's aus mit deinem... vielleicht kannst du toll Pullover stricken, mach doch ein kleines Geschäft auf und strick Pullover, sondern es wird ja nur eine Upper Class.
Spitzenleistung.
Eine Spitzenleistung, nur davon ist ja die Rede. Und das ist ja auch dieser Elite-Gedanke, was Faschistisches ist doch dann da drinnen, finde ich.
Ja,
nur die Besten und alles andere, was drunter ist, also ganz unten, das wollen wir dann sowieso nicht, beziehungsweise die werden sich dann selber irgendwann mal aussortieren. Aber,
ja, das ist, liegt auch heute drunter, das stimmt. Aber mit Faschismus war ja auch sowas wie eine aktive Elite gemeint, also die züchtigt. Das heißt, es geht dabei schon auch darum, dass es eine Staatselite gibt, die züchtigende Wirkung hat.
Herrenmensch. Mhm.
Ja, zum Beispiel. Das heißt also, der Amery hat es die Hitler-Formel genannt. Der hat gesagt, wenn ein Staat merkt oder ein Gemeinwesen merkt, dass alle nicht mehr durchzubringen sind, dann muss es praktisch die vom Boot runterschmeißen, die hinfällig sind, für die es sich nicht mehr lohnt. Ja? Das ist also so die brutale Formel vom Faschismus, dass also nicht nur Züchtigung, sondern auch Ausgrenzung und Vernichtung da drinnen steckt. Dass man sozusagen dann etwas wieder in Gang setzt, indem man sozusagen die Belastung, das was am meisten kostet, was der Staatskasse auch schwerfällt und zugleich was als Abschaum gelten kann gegenüber dem Gesunden, dass das ausgegrenzt wird. Und da meine ich, diese Situation haben wir halt nicht. Also da kann man einen Unterschied sagen. Wobei das, was du gesagt hast, untergründig da ist, ja, dass also sich im Faschismus durchaus sowas durchzieht wie ein Elitegedanke, der sich gegen die Bevölkerung wendet.
Ja, und dann gerade, also ich meine, den Herrenmenschen, den gibt es natürlich, das wird natürlich nicht artikuliert, aber der Gedanke des Herrenmenschen, den findest du in vielen Vorstandsetagen, also in der Wirtschaft, also die Attitüde von diesen Leuten würde ich schon als solche bezeichnen. Es wird halt nicht so genannt.
Ich sehe auch eine Ratlosigkeit auch unserer Eliten, auch der kapitalistischen Eliten, die ja nun auch keinen neuen Lebensentwurf haben. Ne? Also Europa zum Beispiel
macht
die Mauern um sich herum. Ne? Peinlich das. Dann gibt es aber auf dem kleinen Dienstweg gibt es ja dann die Wohnburgen, die mit Videokameras und 5 Meter hohen Zäunen abgegrenzt sind und mit Security und so weiter. Das ist scheinbar die Form in Brasilien, wo sich die Bourgeoisie dann niedersetzt. Ob das jetzt Lebensqualität ist, möchte ich selbst für die jetzt mal bezweifeln. Ne?
Depression ist die Reaktion auf eine Selbstzerstörung des Lebensstandards, der in seiner negierten Form fortbesteht, sowohl als Sehnsucht nach dem, was im Leben verloren gegangen ist, wie auch als Verharren in der untergegangenen Geschichte, im Bestehen auf einer unendlichen Unwirklichkeit. Bezüglich des Gefühls für Deutschland hat sich das schon seit einiger Zeit entwickelt, nämlich in der Zeit, wo Deutschland in der Welt der internationalen Verflechtungen sich wieder ein Selbstgefühl zulegen wollte, um sich auf den Märkten und Kriegsschauplätzen zu positionieren. Dieses Selbstbewusstsein musste allerdings einiges an Geschichtsbewusstsein vergessen machen, weil ein Verursacher zweier Weltkriege sich im Handels- und Kriegsgetümmel nicht gut macht. in der Diskussion um den Antisemitismus zwischen Ignaz Bubis und Martin Walzer war dies als kulturelle Bemühung in die Öffentlichkeit gelangt, in die Medien, in denen es diskutiert wurde. Daran lässt sich ganz gut zeigen, dass Bewusstsein nicht ein privates Geschehen ist, sondern immer auch ein öffentlicher Akt, der auch öffentliche Notwendigkeiten mit einbezieht. In diesem Zusammenhang muss man die Medienkampagne auch noch anders sehen. Zurück zu unserer Diskussion.
Die Geschichte war so rum, dass, dass Martin Walzer sozusagen das Gefühl für Deutschland bereinigen wollte. Das sagen wollte, es geht nicht, dass mir ständig vorgehalten wird, was unsere Schande sei, so hat er das Wort verwendet. Das, was wir im Dritten Reich getan hat, da war für mich was geschehen. Also das war für mich sowas wie eine Ouvertüre zu einer neuen Art von Befassung mit dem Thema Deutschland. Dass man sagen kann, ich mag nicht an einer Schande teilhaben. Ich habe nie irgendwie eine Schande verspürt, an der ich teilhabe. Ich habe eine Geschichte gesehen, die hat mir viel zu denken gegeben und ich habe daran viel gedacht und habe mir überlegt, wie sowas entstehen kann. Aber davon einer Schande zu reden und das Deutschland, ein Deutschlandgefühl praktisch vorzustellen, das von Schande befreit sein soll, das war damals sozusagen der epochale Schritt, den der Martin Walzer damals gegangen ist, bei seiner Friedensrede. Das ist für mich da in der Zeit immer mehr in die Richtung gekommen, dass man aus Deutschland sowas wie ein emotionales Subjekt, das eine bestimmte Reinheit haben soll, eine bestimmte Artigkeit haben soll, dass das dabei aufgebaut worden ist, auch vom Schröder, also in dem Zusammenhang, dass Deutschland in der Welt wieder eine bestimmte Rolle spielen soll und dass man das sozusagen mit dem einzelnen Gefühl der Bürger verbinden sollte. Das sind viele Geschichten in der Richtung gelaufen. Und diese Art von Gefühlsmäßigkeit für Deutschland, das ist ja etwas ganz anderes, als wenn man eine Geschichte Deutschlands oder der Menschen da drin oder der Verhältnisse da drin denkt.
Soweit bis hierhin. Ihr seht, dass viele Fragen noch ungelöst sind. Das Verhältnis von Ökonomie und Kultur und Staat ist so komplex, dass es nicht einfach an einem Abend geklärt werden kann. Viel wichtiger ist zudem auch die Frage, wie und von wem dieser Entwicklung entgegengesteuert werden kann. Es wird noch vieles zu diskutieren sein. Wer sich hierauf genauer einlassen will, ist eingeladen, auf der Website kulturkritik.net mitzulesen und zu diskutieren. Und dort auch unsere Termine im Eine Welthaus unter der Rubrik Aktuelle Termine nachzuschlagen, wo jede Interessentin und jeder Interessent an den Diskussionen mitmachen und so auch zu dieser Sendung beitragen kann. Zudem beginnen wir am 17. Februar eine Diskussion der philosophischen und ökonomischen Grundlagen des Marxismus, zu der alle herzlich eingeladen sind. Das war's dann für heute und wir verabschieden uns bis zu unserer nächsten Sendung am 10. Februar um 19 Uhr. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Tschüss.